Sonntagabend, 19.30 Uhr hier am Kulturquartier Schauspielhaus und fast am Ende der Radiotage, die letzten 4 Tage hier stattgefunden haben. 30+1 heißen sie, weil Radio Frei 31 Jahre alt geworden ist oder eigentlich erst in einem knappen Monat wird. Egal, wir haben noch einen Programmpunkt für euch vorbereitet, für euch hier, die ihr sitzt auf Stühlen, auf der Wiese oder steht, aber auch für euch, die ihr am Radiogerät eingeschaltet habt. Der Erfurter Autor René Müller-Ferchland wird jetzt lesen aus seinem 2. Roman. Ich habe ihn kennengelernt, als er mit seinem 1. Buch bei uns auf der Freifläche in der Gotthardstraße war. Und ich erinnere mich noch gut, das war eine musikalisch ummantelte Lesung. Und genau, jetzt ist das 2. Buch, Niemands Kinder, rausgekommen. Und er hat gesagt, er würde gerne wieder bei uns lesen. Und wir haben jetzt im Prinzip fast schon eine 2. Freifläche, nämlich hier vor dem Kulturquartier. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass er hier ist, ein Autor, der schon länger in Erfurt lebt, in Magdeburg geboren ist und schon lange schreibt und das für sich auch durch die ganzen Jahre immer als begleitenden Moment und wichtigen Moment beibehalten hat. So habe ich es heute früh erfahren, als er bei uns schon im Interview war. Ich will gar nicht viel mehr vorwegnehmen, sondern direkt an ihn übergeben. Ich freue mich, René, dass du da bist und euch viel Spaß jetzt bei der Lesung.
Dankeschön, liebe Marie. Schönen guten Abend euch allen, die hier sind und den Hörerinnen und Hörern von Radio Frei, die eingeschaltet haben. Herzlichen Glückwunsch Radio Frei zum 30. beziehungsweise 31. Geburtstag. Ich habe tatsächlich schon eine längere Beziehung zu Radio Frei, das habe ich auch heute im Interview schon erzählt. Ich bin 2005 nach Erfurt gezogen und hatte tatsächlich noch so einen Kasten in der Küche, wo man drauf gedrückt hat und an der Seite so ein Rädchen und da habe ich Radio Frei gefunden und habe das wirklich von der ersten Stunde, also meiner ersten Stunde in Erfurt gehört und also so lange kenne ich Radio Frei und Radio Frei kennt mich seit 2 Jahren, Marie hat es schon gesagt. Das war damals eine ganz tolle Lesung, waren auch ganz viele Leute da, es hat Spaß gemacht und das war ein ganz toller Support einfach, also für Leute, die jetzt nicht von vornherein ganz viel Publikum haben, ist das immer ganz toll, wenn so lokale Einrichtungen Chancen schaffen. Und ich habe auch eine Verbindung hier zu diesem Kulturquartier, beziehungsweise damals 2008 habe ich einen Artikel geschrieben fürs Heft, Magazin für Stadt und Alltag, der ein oder andere kennt es vielleicht noch, es gibt es leider nicht mehr. Und da habe ich einen Artikel geschrieben über diese Schaukästen, die 3, die man da hinten so sieht. Die wurden da nämlich zum ersten Mal wiederbelebt von Niki Wegener, damals von der Resource Group. Und da habe ich das Areal hier kennengelernt und war ziemlich geflasht, wie toll das hier aussieht. Aber tatsächlich schien es ein bisschen so, als hätte das alte Schauspielhaus hier seinen letzten Atem ausgehaucht. Und von daher freue ich mich sehr, wie das heutzutage wiederbelebt wird, was hier alles jetzt reinkommt. Und gefällt mir sehr gut. Ich bin René Müller-Ferchland. Marie hat mich ja schon kurz vorgestellt. Das ist mein 2. Roman. Niemands Kinder ist dieses Jahr im März im Proof Verlag Erfurt erschienen. Wir haben ein paar Exemplare mitgebracht, also wenn jemand nach der Lesung Interesse hat, eins zu erwerben, ich signiere es dann auch gerne. Ich danke dem Thüringer Schriftstellerverband und dem Lesezeichen e.V. für die Unterstützung heute Abend. Gefördert wird die Lesung von der Kulturstiftung Thüringen, auch vielen Dank. Und jetzt nochmal kurz zu Radio Frei. Also ich habe Radio Frei nie so als puren Gute-Laune-Sender wahrgenommen, sondern tatsächlich wurden da auch heikle Themen angepickert. Da ging es dann mal um Diskriminierung, um Extremismus, um dunkle Seiten der Geschichte. Und das passt dann auch ganz gut, dass ich jetzt nicht mit so einem Gute-Laune-Text zum Geburtstag komme, sondern ich glaube, mein Buch, auch wenn es fröhliche Farben trägt, das Cover, ist das mitunter harter Tobak. Und von daher passt das ganz gut, glaube ich. In meinem Roman geht es um real passierte Verbrechen der 1990er Jahre. Meine Geschichte ist fiktiv und es geht vor allem ums Schweigen einer bestimmten Generation, nämlich der traumatisierten Generation. Und da geht es bei mir um 2 Schwestern, Jasmina und Jasenka. Die sind als ganz kleine Kinder aus dem Bosnienkrieg nach Deutschland gekommen. Und um Daniel, der hat, das verrate ich jetzt nicht genau, der hat auch ein Trauma erlebt. Und die wachsen in einem Waisenhaus in Frankfurt-Oder auf. Und genau, und zwar bei einem Pap Jakosch, der wird auch noch eine Rolle spielen, der ist so der Ziehvater von diesen Kindern, die dann, als die Geschichte beginnt, keine Kinder mehr sind, sondern eine der Schwestern hat mit dem Daniel, also alles diese Heimkinder, eine Familie gegründet gerade, da ist ein Baby zur Welt gekommen und genau, das Baby heißt Martha und die Familie will von Frankfurt nach Berlin ziehen. Und die Schwestern Jasmina und Jasenka sind mit dem Baby schon vorausgefahren und der Daniel soll eigentlich nur noch nachkommen. Der soll in Frankfurt-Oder noch die Wohnung weisen und soll nur noch nachkommen und das passiert nicht. Also er ist da noch verhaftet in Frankfurt-Oder und buddelt da, ihr werdet das gleich sehen, nach der eigenen Geschichte und das ist die eine Ebene meines Romans, dann gibt es noch eine zweite, auf der ist das eben geborene Baby schon 16, ist die Martha 16 und wird mit den Aufzeichnungen von Daniel konfrontiert und genau, diese beiden Ebenen wechseln sich ab. Ich habe jetzt hier eine lange Vorrede, aber ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen, bevor ich anfange. Genau, Martha bekommt späterhin noch einen Bruder, Matteo, der wird auch noch eine Rolle spielen. Und genau, also Hauptcharaktere, der Vater Daniel und die Tochter Martha. Und dann beginne ich jetzt auch quasi mit dem ersten Textteil. Ich wünsche euch viel Spaß. 3. Ich habe mich ins Auto gesetzt, mir eine Zigarette angezündet. Das Fenster habe ich dann doch zugelassen. Es ist wirklich sehr kalt draußen. Ich bin ein bisschen umhergefahren. Ich habe dabei schon etwas eingekesselt. Was es war, ist mir aber erst klar geworden, als ich es sehen konnte, wiedersehen konnte, dieses Viertel. Jetzt sitze ich hier im Auto, höre Radio Frei und sehe auf graubraune, nur zusammengesetzte Platten, die vor einigen Jahren noch viele einzelne Wohneinheiten gebildet haben. So viele Menschen haben hier gewohnt. Einige Blöcke sind noch ganz, andere wurden schon komplett abgerissen. Dann sind da welche, die nur noch zum Teil stehen. Als hätte man die Häuser nur unbewohnbar machen wollen. Ich habe Mitleid mit den Betonplatten, die man dem Verfall überlassen hat. Die Aufgänge sind überwuchert von verdorrten Büschen und Gräsern. Es ist Winter geworden in dieser Welt, die keine mehr ein Zuhause ist. Denkt irgendjemand noch an diesen Ort hier? Ich weiß nicht, was es ist, das mich zu diesen Häusern zieht, was mich gleichzeitig von ihnen abstößt. Ich bin hier gewesen, habe hier meine ersten Jahre verbracht. Ich erinnere mich an gleißend helle Sommertage. Die Kanten der Gebäude sahen gar nicht so scharf aus. Die Häuser waren gar nicht grau, die Nachbarn haben gelächelt. Da sind viele kleine Bilder. Sobald ich an meine Familie denken will, bricht sofort alles in mir ab. Als würde nicht nur jemand zu mir sagen, hör auf daran zu denken, sondern dabei auch noch gewaltsam meinen Kopf zur Seite reißen. Ich bin dann doch ausgestiegen und habe mich aufgemacht, durch die Ruinen zu klettern, die mir plötzlich wie die Knochen eines Skeletts vorkamen, das mal ein lebender Organismus war, von dem ich ein Teil war. Ich fand unseren Aufgang. Unser Haus steht also noch. Ich habe mich durch Gestrüpp und Müll gekämpft, kam zur Treppe. Nur ein paar Stufen waren es bis zur Tür, vor die Bretter genagelt worden sind. Da war der Impuls in mir einzudringen, in diese hellen Tage. Ich wollte sie sehen, wollte sie riechen. In meiner Erinnerung roch es immer nach Essen. Kein Wunder, haben doch 10 und mehr Parteien in so einem Aufgang gewohnt. Die Wohnungstüren bestanden nur aus gepresster Pappe, keine Barriere für Essensgerüche. Doch ich konnte keine einzige Stufe nehmen. Ich konnte nur zu den Fenstern sehen, zu den Fenstern meiner Oma. Da mussten noch irgendwo die Fenster der Wohnung meiner Mutter sein. Aber ich konnte sie nicht genau ausmachen. Ich überlegte, in den Hof zu gehen, es wäre kein weiter Weg gewesen, aber auch das konnte ich nicht. Ich bin wieder ins Auto gestiegen. Ich muss die Wände streichen, dachte ich wieder. Ich dachte an dich und dass ich nach B fahren werde. Ich versuchte mir, während ich noch auf diese Betonplatten schaute, unser neues Wohnhaus in B vorzustellen, doch es fiel mir nicht ein, wie es aussieht. Erst als ich losfuhr, bekam ich wieder eine Ahnung davon. 4. Es war nur eine Stunde Fahrt nach Frankfurt an der Oder. Sie blickte aus dem Zugfenster auf die golden beleuchtete Landschaft. Es war ein milder November, wie er inzwischen aber immer häufiger vorkam. Sie fragte sich, warum Matteo, als sie vor einer Stunde nicht die Straße zur Schule, sondern die zum Bahnhof eingeschlagen hatte, so still geblieben war. Er hatte sie nur kurz angesehen und war weitergegangen. Seit sie denken konnte, hatte sie in Berlin gelebt und doch stand auf der noch ganz neuen Identity Card, dass sie, anders als ihr Bruder Matteo, in Frankfurt geboren war. Bisher hatte sie nichts außerdem mit dieser Stadt verbunden, die ihr immer ein wenig wie eine Verliererin erschienen war. Sie wusste nicht, warum. Pap Jakosch hatten sie einige wenige Male besucht. Es waren diese wenigen Male, da sie Mutter und Tante fast fröhlich gesehen hatte. Sie verbanden mit seinem Haus schöne Erinnerungen, da war Martha sicher. Sie stieg aus dem Zug und lief zu seinem Haus, das in einer freundlichen, offenbar gut bürgerlichen Gegend am Ende einer Straße lag, die wohl nur Anwohner befuhren. Dieser Ort hatte nichts mit dem zu tun, was sie mit Frankfurt verband. Jakoschs Haus schien woanders zu stehen, außerhalb einer solchen Stadt. Sie ging über das große Grundstück, auf dem gerade keine Kinder spielten, am Haupthaus vorbei, in dem ihre Eltern als Kinder gelebt hatten. Sie fand es schön, dass Jakosch seinen Ruhestand hier verleben durfte. Dies zwar nun allein, dennoch sah es in seinem Haus so aus, als wohnten hier viele Menschen. Überall standen und lagen unterschiedlichste Memorabilien, Notizbücher, Plüschtiere, Nippsachen. Er sah sie an. »Du warst schon lange nicht mehr hier.« Sie vermutete, dass er gern gesagt hätte, dass er sich trotz der Kinder nebenan manchmal einsam fühle. »Wie war das eigentlich, als Mama und Papa hier gelebt haben?« »Deine Frage kann ich so einfach gar nicht beantworten.« Er setzte sich. »Möchtest du was trinken?« Nachdem sie den Kopf schüttelte, erzählte er, »Deine Mutter und Jasenka, das war Anfang, Mitte der 90er, als sie zu uns kamen. Mein Gott, so lange ist das her. Sie waren zu Beginn unheimlich still. Wie alt waren sie?« 4 oder 5, noch ganz klein. Haben sie dir eigentlich jemals etwas erzählt?« fragte er. »Nein.« Er nickte. »Aber ich habe schon früh heimlich darüber gelesen, was da passiert war, noch bevor wir es in der Schule behandelt haben. Aber jetzt wird darüber dort geredet. Ich erfahre so viel mehr als dass 100.000 Menschen da gestorben sind, 2 Millionen geflüchtet, dass ethnische Säuberungen stattgefunden haben. Sie zeigen uns Filmmaterial. Und ich weiß, dass sie von dort kommen, dass sie da waren, in diesem Krieg. Ich weiß ja alles.« »Martha«, sagte er mit einem Mal ernst, »warte, was du da lernst, sind Daten, Hintergründe.« Er sah aus dem Fenster. »Du weißt nichts.« Sie sah ihn irritiert an. »Naja, so richtig geht's nicht zusammen in meinem Kopf.« »Du musst dir die Dinge zusammenreimen. Ach, Martha, sie wollen dich nicht belasten.« »Aber ich will's wissen. Ich will wissen, was genau sie erlebt haben, wann und wie meine Großeltern gestorben sind. Denn sie sind gestorben, ich weiß es. Sie haben es mir aber nicht erzählt. Das musst du dir mal vorstellen. Sie haben uns nichts erzählt. Ich will's wissen. Ich will alles wissen.« Sie holte tief Luft. Anders als Matteo. Der wollte noch nie was wissen. Nichts über Mama und die Tante, nichts über Papa. »Bist du dir da sicher? Vielleicht ist er nur oder hat er nur...« »Er hat nie eine Frage gestellt. Wenn ich vom Papa rede, nach ihm frage, interessiert es ihn nicht. Er interessiert sich nur für sich.« »Und für diesen Finn, nicht wahr?« Martha lächelte. Endlich war sie nicht mehr die Einzige, die es wusste. »Warum spielt ihr dieses Theater?« Matteo hat Angst vor ihrer Reaktion. Er ist feige. »Martha, er ist gerade 16. Das bin ich auch. Ich wäre nicht so feige. Du hilfst ihm.« »Ich habe nicht gedacht, dass das so lange gehen würde. Ich spiele auch bald nicht mehr mit.« Sie stand auf, sah sich all die Bilder an der Wand an. »Gibt's hier auch irgendwo ein Bild vom Papa?« »Schau da rechts, das zweite von oben. Ja, das ist er.« Sie berührte den Rahmen des Bildes. »War er auch so still?« »Wie meinst du?« »War er auch so still wie Mama und Jasenka?« »Ich weiß eigentlich gar nicht, wie er war.« »Bei ihm war es ganz anders, anders als bei deiner Mutter und Jasenka. An diese beiden war zu Anfang gar kein Herankommen, erst mit der Zeit wurden sie etwas offener und zugänglicher.« Daniel kam mit, er überlegte, mit 8 Jahren, jedenfalls kam er viel zu spät zu uns. Er war zu diesem Zeitpunkt ein lautes, aufgeregtes Kind. Bis er die Ruhe hier in sich aufnehmen konnte, hat es lange gedauert. Ich habe sehr, sehr viel mit ihm gesprochen. Und dann wurde er ruhiger? Ja, er wurde ruhig. Jakosch atmete schwer aus. Was, wurde er zu ruhig? Ja, ich glaube, es lag an unseren Gesprächen. Er hatte viel zu verdauen, den Rummel. Was hatte er zu verdauen? Welchen Rummel? Martha, ich habe dir schon zu viel erzählt. Zu viel erzählt, warum? Er ist doch mein Vater. Meine Kleine, ich kann dir nicht erzählen, was du nicht von ihm selbst erfährst. Er war mein Pflegekind. Ich habe mir schon früh geschworen, dass ich über meine Pflegekinder nichts erzähle, niemandem. Aber also so ein Quatsch. Sie stand vor ihm, ihre Hände auf den Tisch gestützt. Jakosch, ich weiß nichts über ihn. Niemand weiß, wo er ist. Ich kann ihn nicht sehen. Er ist doch mein Vater. Ich kenne ihn nicht, meinen eigenen Vater. Ich weiß nicht, ob ich ihn erkennen würde, wenn er auf der Straße an mir vorbeigehen würde. Jakosch legte seine Hände auf den Tisch, schien einen Moment zu überlegen. Dann stand er auf, verschwand einige Minuten in einem anderen Zimmer, bis er zurückkam und etwas vor sie hinlegte. Es war ein gelbes Notizbuch. Es war ein gelbes Buch, offenbar ein Notizbuch. Es bleibt dabei, Martha. Aber. Was ist das? Ich wollte es dir eigentlich erst später geben. Ist das von Papa? Er nickte und schob es ihr weiterhin. Er hat es irgendwann nach deiner Geburt hier gelassen. Ein Notizbuch vom Papa. Du gibst es mir? Warum hast du es nicht Mama gegeben? Weil es an dich adressiert ist. Und weil es Zeit ist. Die Zeit ist da. Ich hätte gedacht, sie wäre es noch nicht. Sie berührte es zaghaft. Danke. Ich wünschte, ich könnte dir mehr sagen. Kann ich bei dir bleiben? Du hast so viel Platz hier und ich würde dich auch nicht. Meine Tür steht dir immer offen, aber du hast ein Zuhause, das weißt du doch, in Berlin. Sie stieß einen Lufthauch aus. Martha saß auf der Bank am Gleis und sah dem Zug hinterher. Sie wollte nicht zurück. Sie würde den nächsten nehmen. Ihre Hände hielten das Buch fest, immer wieder strich sie mit den Fingern, dann mit der ganzen Handfläche darüber. Sie mochte die feine Struktur, die gelbliche Farbe. Immer wieder schlug sie es auf, las einzelne Worte, blätterte weiter, schlug es schließlich wieder zu. Das war ihr Vater. In diesem Buch konnte sie etwas von ihm finden. Genau, das war der erste Teil. Ich glaube, ihr habt jetzt einen ganz guten Eindruck gewinnen können, wie das Nebeneinander von der Ebene des Vaters und von der Tochter sich hier so gestaltet. Und ja, Martha weiß also jetzt von den Aufzeichnungen ihres Vaters und liest ganz emsig und versucht, ihm näher zu kommen. Und es ist jetzt quasi im weiteren Verlauf so, dass wir mit Martha lesen, wie Daniel, ihr Vater, versucht, sich von Frankfurt zu lösen, sich irgendwie von seiner Kindheit zu lösen. Und ja, Vater und Tochter versuchen quasi in Kontakt zu kommen, denn der Vater schreibt ja an die Tochter und will sozusagen zu ihr, die noch ein Baby ist, heimkehren sozusagen. Und es entsteht so eine Art Dialog, habe ich das Gefühl. Und im nächsten Leseteil wird das, glaube ich, ein bisschen deutlicher noch. Da wechselt sich das schneller ab. Und genau, wir machen jetzt einen größeren Sprung. In Marthas Welt, sozusagen nenne ich es mal, ist ein Monat vergangen. Und in Daniels Welt 3 Monate. Das ist also nicht ganz synchron. Und genau, da geht's jetzt direkt weiter. 28. Sie schlug das Notizbuch auf, hinten, da wo sie den Punkt gesetzt hatte. Die groben Striche wurden immer klarer, die Linien immer genauer. Martha entdeckte 2 Körper, rund geformt, Kokons, miteinander verbunden. Sie wehrte sich dagegen, etwas in ihnen entdecken zu wollen. Und doch sah sie bald schon 2 miteinander verbundene Figuren, die an Matroschkas erinnerten. »Der Bimbo hat mir einen scheiß Burger gebaut«, hörte sie hinter sich eine junge Frau sagen, die sich gerade eben erst hingesetzt haben konnte. »Das sieht ja widerlich aus.« Sie zeichnete weiter. »Geh doch hin zu dem Bimbo und kleb ihm das Ding ins Gesicht«, sagte eine männliche Stimme. »Dass ich das überhaupt von dem genommen habe.« »Ima glupich Liudi«, flüsterte Martha. »Was hättest du denn anders machen sollen? Hier arbeiten ja fast nur noch Bimbos und Muselmänner.« »Ima glupich Liudi«, sagte Martha nun etwas lauter. »Was hat die gesagt?« Jemand lehnte sich nun über die Polsterlehne hinter ihr. Martha sah auf und ihr direkt ins Gesicht. »Ich habe gesagt, Ima glupich Liudi.« Einer der Begleiter der Jungfrau wandte sich ihr nun auch zu. »Das Polnische oder so, die sieht doch aus wie eine Polin, guckt sie euch doch an.« Sie zeichnete weiter. »Mich würde aber schon interessieren, was die gesagt hat«, sagte die junge Frau, die ordinäre Kleidung trug und aufstand. »Dann legt ihr doch ein polnisches Wörterbuch zu.« Alter, die Fotze wird richtig frech, sagte sie, stand auf und setzte sich Martha gegenüber. Was hast du gesagt? Dass ihr euch ein polnisches Wörterbuch zulegen solltet. Sie sah vom Bild auf in ein charakterloses und verhärmtes Gesicht und freute sich über ihren Mut, den sie in der Schule nicht aufbrachte, denn dort fehlte ihr die Anonymität. Die junge Frau lehnte sich nun nach vorne und streckte ihre Hand nach dem Notizbuch aus, welches Martha sofort an sich zog. Die kleine Ostblocknote will es uns nicht sagen. Ich verstehe deine Sprache nicht, antwortete sie und nahm sich vor, aufzustehen und zu gehen, in die Freiheit vor der Tür. Da holte die junge Frau aus, griff nach Marthas Kopf und schlug ihn mit großer Wucht auf den Tisch. »Hey«, rief eine Stimme, vielleicht die des Verkäufers, der näher zu kommen schien. Als Martha ihren Kopf wieder hob, sah sie schemenhaft, wie die junge Frau aufstand, etwas auf den Boden warf, wohl ihren Burger und mit ihren Begleitern das Lokal verließ. »Hey, ist alles okay? Du blutest ja aus der Nase. Hier ist eine Serviette«, sagte der junge, hübsche Mann. »Soll ich die Polizei rufen?« Sie versuchte wieder richtig zu sich zu kommen. »Nein, nein, ist schon okay. Diese Arschlöcher haben mir schon öfter Ärger gemacht, aber ich durfte sie bisher noch nicht rausschmeißen. Hier hast du noch eine Serviette.« »Ist schon gut, es hört ja gleich auf.« Er stellte ihr einen Becher Wasser hin. »Danke. Sieh zu, dass du nicht alleine nach Hause gehst.« Sie schloss ihre Augen. 29. Von Papjakosch ist es nicht weit zu meinem Zimmer, aber ich laufe weiter, immer weiter, durch die Stadt, am Bahnhof vorbei. Wohin? 30. »Papa, ich bin auch zum Bahnhof gelaufen«, dachte sie. »Könnte ich dich hier doch nur treffen?« »Ich sollte den Zug nach Berlin nehmen«, sagte sie sich und ging weiter. 31. »Ich laufe und rauche und komme immer näher.« 32. »Wohin läufst du, Papa? Ich kenne hier nichts.« 33. »Es sind die alten Straßen. Hier habe ich meine ersten Schritte getan. Ich war so lange nicht mehr hier. Der Abbruch der Häuser hat angefangen. Unser Haus steht noch. Omas Wohnung war nicht meine Wohnung. Da ist die Wohnung von der Mutter. Ich sehe sie, sie steht noch da. Die Wohnung von der Mutter und meine Wohnung und die Wohnung von 34. Von wem noch, Papa?« Sie sah sich um und fand in dem Viertel, in dem sie die Vergangenheit, den Anfang ihres Vaters vermutete und in dem sie herumstreifte, kein Haus, das so aussah wie jenes auf ihrer Zeichnung. Die Häuser mussten längst abgerissen worden sein. Sie lief über künstliche Grünflächen, auf denen sie gestanden haben konnten, diese Plattenbauten. Sie ließ ihren Blick über eine Phalanx von ordentlichen, dezent gefärbten, akkurat umzäunten Einfamilienhäusern schweifen. »Hier ist nichts. Hier kann nichts gewesen sein.« 35. »Die Bagger stehen da und haben schon eines der Häuser abgerissen. Unseres noch nicht. Es ist dunkel und ich bin allein, weil niemand mehr hier lebt. Und doch ist mir, als wäre es hier voll von Gesichtern, Leibern, Fratzen, Stimmen, Rufen, Schreien. Ja, ich höre Schreie und frage mich, was das für Schreie sind. Sind es welche vom verwaisten Kinderspielplatz, den ich vom Weiten sehe, den sie auch aus dem Bild löschen werden, das jetzt schon so dunkel, dunkel, dunkel ist?« 36. »Da ist dein Spielplatz, doch ich höre nichts«, schrieb sie unter die Zeichnung von den zwei Matroschkas. Wie eine Archäologin betrachtete sie den Boden, als gäbe es hier etwas Fassbares aus dem Leben ihres Vaters zu finden. Sie überlegte, sich auf die Schaukel zu setzen. Da ging ein Licht aus. »Komm nach Berlin«, schrieb Finn. Sie mochte hierbleiben. Dieser Ort gefiel ihr jetzt, eben weil sie nichts hören konnte und weil sie langsam glaubte, dass dies ein anderer Ort war. Doch nachdem sie sich noch einmal umgesehen hatte, ging sie wieder los. Der Bahnhof war bald nicht mehr weit. »Ich werde heute anders nach Berlin zurückfahren«, dachte sie. 37. »Mir ist ein bisschen, als könnte ich das, worauf sich die Zeitungsartikel beziehen, hier finden. Mehr schaffe ich nicht zu begreifen, kann nichts erkennen, wenn ich mich umsehe. Friedlich sieht es hier aus, friedlich ist es jetzt in der Dunkelheit, in der Einsamkeit. Es war nicht friedlich hier, es war Krieg hier. Man hat in der Zeitung davon lesen können. Ich bin weggegangen von da, von den Häusern, die bald nicht mehr da sind. Ich frage mich, ob ich morgen wieder herkommen soll, ob ich dabei sein soll, wenn sie sie wirklich abreißen, die Wohnungen. Vielleicht werden sie mir zufliegen aus den Trümmern, die Zeitungsartikel, und ich werde sie endlich richtig lesen können, was hier war, was hier passierte. aber ich habe Angst, dabei zu sein. Ich habe Angst davor, was mit mir passieren wird, wenn ich es sehe. Ich habe Angst davor, dass ich weinen muss und nicht wissen werde, warum. Denn man will doch wenigstens wissen, warum man weint. Ich habe Angst davor, dass ich nicht werde aufhören können mit dem Weinen. Dann bin ich weggegangen Richtung Bahnhof, wo nur ein paar wenige Leute waren. 38. Na, sieh mal einer an, die kleine freche Ostblocknutte. Martha erstarrte, trotzdem der hell erleuchtete Bahnhof in Sichtweite war. Verpestest du hier immer noch unsere Luft? Sie biss sich auf die Unterlippe, tastete nach ihrer Tasche und begann schneller zu laufen. Da spürte sie schon bald eine Hand auf der Schulter. Die Berührung irritierte sie für einen Augenblick. Lasst mich! Oh, jetzt kann sie plötzlich doch ordentlich reden. Marthas Schultern verkrampften sich unter der Hand, von der sie sich losriss. Sie sah sich suchend um, doch sie konnte niemand anderen erkennen. Sie lief schneller und ihre Gedanken verschwammen. In der spiegelnden Glasfront eines Geschäfts blitzte Finns Gesicht auf. Nun wurde sie fest am Arm gehalten. Einer der jungen Männer griff sie so fest, dass sie sofort wusste, dass die Situation nicht glimpflich ausgehen würde. Die anderen beiden stellten sich vor sie. Martha verstand nicht, wodurch sich die drei, die kaum älter als sie selbst sein konnten, angegriffen fühlen konnten. Was wollt ihr? Was hast du vorhin gesagt? Nichts, ich habe nichts gesagt. Immer wieder sah sie sich um, konnte aber keinen einzigen anderen Menschen erblicken. Dein Polackenspruch, schrie die junge Frau ihr ins Gesicht. Sie überlegte kurz zu sagen, dass der Satz nichts gemeint habe, ließ es aber. Sie hatte größte Hoffnung, dass jemand vorbeikommen und sie aus der Situation erlösen könnte. Noch als sie sich umsah, zischte ein Schlag durch ihr Gesicht, woraufhin sie sich an die Wange fassen wollte. Doch die junge Frau hielt ihre andere Hand fest. Das war kein Polackenspruch, was auch immer das sein soll. Ist mir scheißegal, in welcher nicht-deutschen Sprache du quatscht. Du sagst uns jetzt, was das heißt. Meinst du Wistischlam? Nein, dein Gluppiduppi von vorhin. Sie kam mir gefährlich nah und schien schon wieder ausholen zu wollen. Verarsch uns nicht. Ima glubichliudi, das heißt, es gibt dumme Leute. Hast du uns damit gemeint, oder was? Der Typ boxte sie in die Seite. Na klar hat die Russenschlampe uns gemeint, sagte die junge Frau und spuckte ihr ins Gesicht. Martha atmete tief ein, spuckte zurück, riss sich mit aller Kraft los und begann zu schreien. Hilfe! Die drei sprangen längst wieder hinter ihr her. Einer schubste sie so, dass sie das Gleichgewicht verlor, da sie mit ihren Armen die anderen abwehren wollte. Mit dem Gesicht seitlich auf dem harten Boden aufschlug. Knochen auf Beton. Ihre Augen waren geöffnet. Sie sah geradeaus und dachte daran, dass das Haus von Pap Jakosch in weiter Ferne stand. Hilfe! Versuchte sie erneut zu rufen, doch sie merkte, dass ihr der Atem wegblieb. Einer zog sie hoch, die junge Frau, deren Augen ganz leer waren, trat ihr in den Bauch. Martha wurde übel. Sie wurde noch gehalten, bekam aber den Eindruck, dass sich die Situation nun etwas beruhigen könnte. Sie wollte sich nicht ausrauben. Sie würden sie nicht ausrauben. Sie würden ihr das Notizbuch nicht wegnehmen. Wiste Schlamm, flüsterte sie. Ich rate dir, dass das ein Kompliment war, rief der sie gar nicht mehr hätte festhalten brauchen. Das ist das, was ihr seid, hauchte Martha, genoss die Pause und fürchtete doch ihr Ende. Abschaum. Gab derjenige wie singend von sich, der nur noch dabei stand. Seine Freundin riss ihre Augen auf, grinste und wühlte in ihrer Tasche. Martha spürte, wie sie aus der Situation ausstieg, diese nunmehr von außen zu betrachten begann. Das, was die junge Frau nun mit ihr tat, erinnerte sie an gestellte Bilder aus dem Fernsehen. Sie sah gleichzeitig in jemandes Gesicht, der seine Lust befriedigte. Ich mache dich klein, ich zeige dir, dass ich dich töten könnte. Ich ziehe ein Messer aus meiner Tasche, halte es dir vor die Augen und fahre dir dann mit der Klinge langsam durchs Gesicht. Es fühlte sich erst ganz kalt an, da wo das Messer so langsam durch die Haut ging und dann kurz, aber umso schmerzhafter auf die darunterliegende Schicht traf. Sie schrie vor Schmerzen auf und konnte ihren eigenen Schrei nicht hören. Jetzt weißt du, wer hier der Abschaum ist, du dreckige Ausländerfotze. Dann wurde sie unter Gelächter fallen gelassen. Sie fiel auf die Seite, sah starr vor sich hin, ihre Tasche fest umklammert und glaubte in einem ungewöhnlich gedehnten Moment jemanden zu erkennen, der zu ihr hinsah. Ein Mann, der seine Mütze tief in die Stirn gezogen hatte, der sie wohl mitleidig und erschrocken ansah. Dann spürte sie einen Tritt in den Bauch, woraufhin sie sich augenblicklich erbrechen wollte, es aber nicht konnte. Und sie fragte sich, wann man eigentlich ohnmächtig wurde. 39. Ich habe heute Nacht schreckliche Angst um die Kinder. Ich habe Angst davor, dass ihnen etwas geschieht, dass ich zu weit weg sein werde, um ihnen helfen zu können. Was ist das für eine Angst? Ja, ich glaube, man hat jetzt ganz guten Eindruck bekommen können, dass sich Vater und Tochter eigentlich jede Minute treffen könnten. Sie befinden sich womöglich genau am gleichen Ort in Frankfurt-Oder und doch sind sie ganz weit voneinander entfernt, nämlich diese 16 Jahre liegen dazwischen. Und der Daniel kann seiner Tochter nicht helfen, er ist nicht da, er ist noch in seiner Vergangenheit verhaftet und sucht nach klaren Antworten und er findet zumindest das Haus, in dem er vor der Heimzeit gelebt hat. Und ja, das sind nur noch Ruinen. Und Martha kann dieses Haus, einen Plattenbau, nicht mehr finden. Und genau, also das war ganz interessant beim Schreiben des Buches. Ich habe dann natürlich recherchiert. Ich wusste von diesem Verbrechen, von dem Ort genau. Und habe dann geschaut, was eigentlich ist mit diesem Haus. Und just zu der Zeit wurde das, 2018 war das, abgerissen. Also das steht tatsächlich jetzt nicht mehr, wo das Verbrechen passiert ist. Und ja, Martha gerät zunehmend in Gefahr. Das ist, glaube ich, oder hat jetzt die größte Gefahr eigentlich überstanden, aber ist da ganz schön in Bedrängnis geraten. Und wir haben sie Bosnisch sprechen gehört. Sie hat diese Sprache benutzt, um sich abzugrenzen, um zu provozieren. Das hat man, glaube ich, auch gemerkt. Und ja, Bosnisch kommt natürlich von der Mutter und der Tante, die aus Bosnien geflüchtet sind und das zu Hause noch gesprochen haben. Und ja, dann haben wir diese jungen Leute da erlebt, die das nicht akzeptieren, das Bosnische, die das alles Nicht-Deutsche verteufeln, die sie bitten, ordentlich zu reden. Ich habe mich jetzt, als ich es nochmal gelesen habe, sehr erinnert gefühlt an ein paar spezielle Wahlplakate, wo drauf steht, Deutschland aber normal. Irgendwie kam mir das in den Kopf. Und ja, genau, jedenfalls kommt da dieses Bosnisch vor und ich selbst kann kein Bosnisch. Bei der Übersetzung und der Aussprache hat mir Marie-Louise Alpermann geholfen, eine tolle Übersetzerin. Da passt auch ganz gut, dass das Buch sowieso ein Teamwork war. Die Lisa Rodin, die das Buch mitgestaltet hat, die ist heute Abend auch hier, das ist die Grafikerin. Und genau, die hat auch dafür gesorgt, dass da so ein gelbes Notizbuch tatsächlich zum Vorschein kommt, wenn man das Buch aufschlägt. Und ich hatte auch ein ganz tolles Verlagsteam, Ramona und Mike, die hören jetzt hoffentlich zu. Und genau, die haben das mit mir verwirklicht. Mein Text hat einen sehr ungewöhnlichen Satz. Also es gibt Seiten, da ist was durchgestrichen oder da kommt mal nur ein Punkt vor. Und die haben das mit mir mitgemacht. Also die haben gesagt, dein Buch ist so und das wollen wir so mit dir umsetzen. Das war wirklich eine große Freude für mich. Und genau, und so, und das wird auch toll angenommen. Also letztens hat eine Journalistin geschrieben, es gibt Angefangenes, Durchgestrichenes, Verbessertes, Geschriebenes am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Das fand ich ganz passend, weil das tatsächlich durch diesen gestörten Fluss kommt das, glaube ich, auch besser rüber. Und ja, das kann man, glaube ich, auch besser erfassen, wenn man es selbst liest. Also das lege ich euch an der Stelle hier auch gerne ans Herz. Genau, jetzt werde ich den nächsten Abschnitt lesen und da sind in Marthas Welt sozusagen, sind wir immer noch im Dezember und in Daniels Welt ist, also da ist wenig Zeit vergangen, bei der Martha und beim Daniel ist ein bisschen mehr Zeit vergangen, da sind wir einen Monat weiter ungefähr. Ich suche jetzt hier mal gerade die Stelle, hier. 69. Ich bin wieder ein F. Ich bin zurück aus der Höllenstadt B. Aber rieche ich den Rauch, vor dem ich geflohen bin, hier nicht noch viel stärker? Hier, wo niemand ist, wo es nur ruhig ist? Ich gehe durch meine Straßen und sehe plötzlich so viele Bilder, halbe Bilder. So lange waren sie nicht mehr da. So lange habe ich nicht mehr versucht, an das zu denken, das ich eigentlich gar nicht denken kann. Diese halben Bilder von gleißend hellen Tagen, dieses Licht aus einem anderen Sommer. Ich stehe vor diesen halben Bildern, will die anderen Hälften sehen und höre plötzlich nichts mehr. Erst ist mir, als hätte sich nur etwas auf meine Ohren gelegt, aber dann wird es ganz plötzlich laut, bis zum Trommelfell platzen. Ein tosendes, extremes Rauschen an diesem längsten Tag des Jahres, an dem ich mich fühle wie ein Überlebender. Doch ich bin noch klar, du merkst es, du liest es, dass ich noch klar bin. Ich kann hier nicht weg. Papp, sagte ich zu ihm, zeig mir die Zeitungsartikel. Er schaute mich an und umfasste seine Teetasse mit beiden Händen. Mein Junge, ich hab dir doch letztes Mal schon erklärt, dass... Aber du hast mir doch vor einem halben Jahr erzählt, was da drin steht. Warum kannst du mir das jetzt nicht einfach zeigen? Zeig mir nur einen einzigen Zeitungsartikel, ich will es sehen. Daniel, sagte er und war dann eine ganze Weile still, wich meinem Blick, der ganz bestimmt fordernd war, aus. Es wäre besser, das Ganze würde in einem anderen Rahmen stattfinden. Lass uns morgen früh einen Termin ausmachen mit einem professionellen... Nein! Er sah mich richtig entgeistert an. Nein, jetzt? Ich versuchte ruhiger zu werden und sagte, wenn ich es nicht hören, nicht ertragen kann, kann ich es vielleicht wenigstens sehen. Wie könnte ich es dann nicht sehen, wenn es vor mir liegt? Wie könnte ich es dann nicht sehen, begreifen? Verdammt, mit offenen Augen, ich schaff das schon, Papp, wirklich. Und wenn ich es wollte, die Zeitungsartikel sind nicht hier. Ich stand auf. Ich wurde sehr wütend auf ihn. Ich kannte keine Wut auf Papp. Du lügst, natürlich sind sie hier. Er schüttelte den Kopf und trank seinen verdammten Tee. Dann sag's mir noch einmal. Ich setzte mich kerzengerade vor ihm hin, öffnete ganz bewusst mein Gehör für das, was nun kommen würde. Sag mir, warum ich zu dir gekommen bin, damals. Nein. Ich bekam Lust, den Tisch umzustoßen, an dem wir saßen. Daniel, es ist gut jetzt. Nichts ist gut, rief ich ihm entgegen und sah schon, dass meine Stimme zu laut geworden war. Ich versuchte noch einmal ruhiger zu wirken. Ich weiß es eigentlich, Papp. Ich weiß, dass es heute passiert ist, heute vor all diesen Jahren. Ich brauche nur noch einen kleinen Teil für dieses ganze Bild, glaube ich. 70. Ich lass mich nicht mehr schlagen. Ich lass mich nicht mehr schlagen, dachte sie auf dem Weg zwischen der Tramstation und ihrem Wohnhaus. Ich lass mich nicht mehr schlagen. 71. Habe ich dann doch den Tisch umgestoßen? Sind die Tassen laut auf dem Boden aufgeschlagen und zerbrochen? Habe ich ihn angeschrien? Ich brauch dich nicht, ich hab dich nie gebraucht. Ich weiß einfach nicht, ob ich das gesagt habe. Ich bin rausgegangen aus seinem Haus und lief wie unverrichteter Dinge wieder zum Bahnhof. Es kann nicht sein, dass ich nichts mehr weiß. Es kann nicht sein, es kann nicht sein, es kann nicht sein. Ich habe seit B nichts mehr getrunken, hole mir am Bahnhof ein Bier und gehe weiter in diese Nacht, die endlich kommt und bald bin ich da, bei den Häusern. Der Abriss ist weit vorangeschritten. Ein großer Teil von Omas Haus ist schon weg, sehe ich im Dämmerlicht. Ich versuche die Fenster abzuzählen, komme aber immer wieder durcheinander. Aber da, Omas Wohnung ist schon zur Hälfte weg. Sie sieht aus wie ein Puppenhaus, von dem man ein paar Wände entfernt hat, um hineingreifen zu können. Da hat Oma mir etwas gekocht. Und da, in dem Zimmer hat sie gesagt, du bleibst jetzt erstmal bei mir, damit deine Mama weniger Mühe hat, die hat ja noch die anderen. Du bleibst bei mir hast du es gut. Die Wohnung von der Mutter, die so nah dran ist, an der von der Oma, ist noch da. Ich erkenne sie, man kann noch nicht hineinsehen. Meine Augen hören an den Fensterlöchern auf, etwas zu sehen. Alles, was ich wissen will von diesen Sommerwochen, ist schwarz, schwarz, schwarz. Ich hätte gerne etwas aus diesen Tagen, irgendetwas, ein Drehkreisel. Mein Hirn will mir etwas vorgaukeln von sonnenüberfluteten Nachmittagen mit einem Drehkreisel. Nachmittage, die schön gewesen sein sollen. Ich darf ihm nicht glauben, meinem Hirn. Es hat nicht recht, mein Hirn. Es gehört nicht zu mir, was ich wissen will. Ich weiß, dass ich will, dass es zu mir gehört. 72. Warum tust du dir das an? Fragte sie ihn. Du wirst es nicht schaffen, antwortete sie ihm, als sie in die Wohnung schlich. Du hast uns verlassen. Zwischen sich und dem Spiegel, in den sie nun sah, fand sie lose Worte. Kurz spürte sie den Drang nach ihnen zu haschen, doch sie besann sich, fokussierte das Bild von ihren Augen. Ihre Augen erfüllten sie mit einem Mal mit Hass, denn sie fand, dass sie denen des Jungen auf dem Foto in Jakobs Küche ähnelten. Ich habe deine Augen und Mamas schmalen Mund. Das an mir, was ihr nicht ähnelt, kommt von dir. Wie man mich auch dreht und wendet, alles an mir kommt von euch. Sie schüttelte den Kopf, löste ihr Haargummi, lauschte dem Schweigen im Nebenzimmer. Die Badezimmertür stand einen Spalt offen. Matteo ließ sie in letzter Zeit auch einmal offen, dann, wenn er sich rasierte. Er tat das noch nicht lange, und einmal hatte sie ihn dabei betrachtet. Als er den Nassrasierer vom Kehlkopf hoch zum Kinn gezogen hatte, hatte sie dies an einen dieser Fernsehwerbespots erinnert, aus denen er es wahrscheinlich auch gelernt hatte. Er konnte es gut. Er hat es nicht von ihrem Vater gelernt. Ihr Haar fiel auseinander auf ihre Schultern. Sie berührte die dunklen Strähnen, die ihr nun als entbehrlicher Fremdkörper erschienen. 73. Ich habe mich hingesetzt vor den Hauskadaver und habe beschlossen, hier zu wachen, wie vor einer Tür, die man nicht öffnen will. Das Bier ist alles, ist mir egal, ich bleibe hier. Ich schlafe ein auf dem Erdboden und schrecke immer wieder auf und denke, ich weiß es, vielleicht kann ich es hier ins Dunkel schreiben, kann es dann morgen lesen wie so einen Zeitungsartikel. Aber mehr als das habe ich nicht geschrieben. Es ist laut geworden. Hinter mir die Straße, die dieses Viertel vom Friedhof trennt. Ich habe einen schlechten Geschmack im Mund und das Gefühl, als hätte ich nicht einen Moment geschlafen. Die Straße ist laut und die Bagger, in die Leben einfährt, sind laut. Einem Baggerfahrer hängt die Zigarette an der Lippe, sein Auge ist zugekniffen und ich wünschte, ich hätte auch eine Zigarette. Ich stehe auf und will gehen. Ich weiß nicht wohin. Ich will das nicht sehen, was sie hier tun. 74. Sie öffnete eine Schublade, zog eine Schere heraus und hielt kurz inne. Ich bin ein Echoraum für eine beschissene Angst, die nicht meine ist. Dann entschloss sie sich endgültig und begann zu schneiden. Ich bin ein Echoraum und ich bin ein Wirt für diese beschissene Angst, die nicht meine ist. Die erste Strähne, die sie griff, war zu dick, die Schere nicht scharf genug, sodass sie mehrmals ansetzen musste, bis sie ins graue Waschbecken fallen konnte. Ich bin ein Echoraum und ein Wirt für die beschissene Angst von anderen. 75. Ich gehe, sehe etwas. Ich sehe ein Bild, auf dem ich noch ganz klein bin. Die Häuser, sie stehen alle noch. Oder sagt mir Papp, dass das ich bin? Nein, er sagt es nicht. Papp sagt nichts mehr. Ich weiß es. Ich weiß, dass das ich bin. Das bin ich auf dem Bild, noch ganz klein. Ich will was trinken, bitte. Nein. Weiter, Daniel. Da sind Absperrungen, Polizei und dann kratzt der Bagger an der Wand zu Omas Küche. Er kratzt und schabt. Warum? Dann holt er aus wie ein Bagger, sieht aus wie ein Dinosaurier und schnappt nach der Wand, die umkippt und keiner fängt sie auf, bröselt in sich zusammen und die Betonscheiben, die oben und unten trennen, hängen in Omas luftleerer Wohnung. 76. Den nächsten Schnitt setzte sie schon höher an. Die Strähnen fielen aufeinander und beim nächsten Blick in den Spiegel erschrak sie. Oh, ich will diese beschissene Angst nicht. Von nun an wäre nichts mehr zu retten. Zu viel hatte sie schon abgeschnitten. Inzwischen musste sie mit ihren Händen hinter den Kopf greifen, um dort zu schneiden. Sie sah sich wieder in die Augen. Es ist nicht meine Angst. Sie schnitt weiter und legte all ihre Haare vor sich ins Waschbecken. 77. Polizisten vor unserem Haus. Oma, bist du auch da? Du bist auf den Bildern, die ich plötzlich sehe. Ich blicke auf den großen Baggerfahrer mit der Zigarette an der Lippe, der Omas Wohnung zusammenfaltet wie ein Kartenhaus. Ein Kartenhaus, mehr ist es nicht, so leicht kaputt zu machen. Ich hätte das nicht gedacht. Oma ist nicht mehr da. Oma war erschrocken damals, als das Haus noch da stand. Der Bagger macht keine Pause, sondern fährt leicht wie ein Miniaturbagger, den ich in der Hand halte, schiebt über den Schutt die Trümmer, all das, was er schon verursacht hat. Er fährt weiter, viel steht nicht mehr von dem Haus, in dem ich mal gelebt habe, Omas Wohnung. Wo war ich an diesem Tag, der sich gerade jährt? Sie ist kaputt, weg. Ich weiß noch, dass ich nichts gehört habe. Ich habe nichts gehört. Ich habe wirklich nichts gehört. 78. Sie betastete diese befremdliche Masse, die sich da so vor ihr ausgebreitet nicht mehr so anfühlte wie wenige Minuten zuvor, als sie noch ein Teil von ihr war. Sie überlegte einen Moment, ob sie es dabei belassen sollte. Sie hatte nun lediglich einen Kurzhaarschnitt. Wieder sah sie in den Spiegel. »Warum stehst du noch da? Warum tust du dir das an? Es wird ja nichts bringen. Geh weg von da. Geh schon dahin, wo du heute bist. Ich will die letzten Zeilen nicht lesen.« 79. Omas Wohnung ist weg, ist kaputt, aber ich habe nicht nur da gelebt. Ich habe vorher, da der Bagger, wieder drückt er Wände weg, schiebt sie zusammen. Da stehen keine Leute. Ich hätte gedacht, dass sie da stehen wie damals, die Leute, die Polizisten. Denn jetzt knöpft sich der Bagger die Wohnung vor, in der ich zuallererst gelebt habe, wir gelebt haben. Die erste Seitenwand fällt. Ich strecke mich, um zu sehen, hinzusehen. Vielleicht ist da noch was, ist da doch was. Kurz will ich loslaufen und ihn aufhalten, dem Bagger, diese Wohnung zu zerstören. Aber es ist zu spät. Jetzt holt er aus und zieht die Decke ab und ich sehe unsere alte Tapete. Bilde ich es mir nur ein? Nein, nein, sie ist es. Mama hat sie ausgesucht für das Kinderzimmer. Sie hat sie für uns ausgesucht und jetzt dieser Bagger. Ich bin nie wieder da gewesen. Jetzt werde ich nie wieder da sein können. Wir können es sowieso nicht aushalten, in eine solche Erinnerung zurückzukehren. Er soll nicht aufhören. Ich habe Lust, dass er weitermacht und bin zerstört über diese Lust. Er soll sie kaputt machen, diese Lust. Erinnerung. 80. Sie schloss die Tür, vergewisserte sich noch einmal ihrer selbst, indem sie sich tief in die Augen sah, fand nach kurzer Suche das Haarschneidegerät in einer anderen Schublade, schloss es an, zog das auf Matthäus Haarlänge eingestellte Teil ab und legte die bloße Klinge an ihrer Schläfe an. Sie dachte an den Bagger und das Haus, das gleich in Gänze zusammengefallen sein würde. Vor allem dachte sie aber an den Mann, der nur in kurzer Entfernung dabei stand und diese Lust daran empfand, dass er dem endgültigen Abriss seiner Kindheit beiwohnen würde. Martha schaltete das Gerät ein und begann in regelmäßigen Bahnen mit dem Rasierer über den Kopf zu fahren. Haarbüschel fielen auf die Strähnen im Waschbecken. 81. Ich will, dass der Moment sich dehnt, doch er dehnt sich nicht. Im Gegenteil, zu schnell ist es vorbei. Die Wohnung ist unter dem Bagger zusammengefallen. Es war nur ein Kartenhaus. Da bin ich auf dem Bild in der Zeitung. Mehr sehe ich nicht, mehr sehe ich wirklich nicht. Oder kann ich mich nicht mehr daran erinnern? Wirklich, es kommt nicht zurück. Ich habe es doch gesagt. Ich habe Durst. Was willst du noch wissen? 82. Während der Prozedur fiel sie durch die Berührung, die ihr gefiel, bald in einen tranceähnlichen Zustand. So rund wie mein Kopf ist, so rund ist die Blase, nur viel größer, riesig, die Blase, auf der ich sitze. Immer wenn ich von dieser Blase heruntergehen will, dreht sie sich mit. Ich komme nicht herunter von dieser Blase. Was ich noch wissen will? Sprichst du noch mich an diesem Ende deiner Aufzeichnung? Ich glaube, nein. Du sprichst nicht mehr mit mir. Du sprichst mit jemand anderem. Du hast mich verloren vor ein paar Seiten. Was ich noch wissen will? Ich will noch wissen, ob ihr wirklich ein Recht habt, die Dinge für euch zu behalten. Ja, der Daniel kommt also nicht los von Frankfurt. Wir haben ihn wieder dort getroffen. Und es gibt ein Kapitel in dem Buch, da ist er mal kurz in Berlin bei seiner Familie. Aber wie gesagt, hat ihn wieder zurückgezogen. Und wir erleben ihn hier, wie er mit seinem Ziehvater, dem Pap Jakosch, eine Auseinandersetzung hat. Wir haben ja zuvor auch die Martha mit dem Pap Jakosch erlebt und ich glaube, da werden die Ähnlichkeiten auch zwischen Vater und Tochter ganz klar. Und beide kämpfen darum, etwas zu erfahren aus der eigenen Vergangenheit, der Daniel und die Martha aus der Vergangenheit ihres Vaters. Und ja, in dem Abschnitt, den ich jetzt gelesen habe, hört er auf, an seine Tochter zu schreiben und fragt sie zum Schluss, was willst du noch wissen? Und noch... Da stellt sich irgendwie die Frage, als hätte, also, oder das wirkt so, als hätte er ihr was erzählt, aber das hat er nicht und mehr konnte er ihr einfach nicht erzählen. Das, was ihm da passiert ist in der Kindheit, das wird dann im Buch aufgelöst, also das erfährt man, ich verrate es euch jetzt nicht. Und jetzt kommt noch ein Abschnitt und da begleiten wir also nur noch Martha. Und der nächste Abschnitt schließt sich jetzt fast nahtlos an. Und beginnt mit einer Ansage von Martha an ihre Mutter. Ich weiß nichts, weil mir nie etwas gesagt wurde. Ich weiß auch nichts darüber, warum wir heute Abend hier bleiben müssen. Sie schaut aus dem Fenster. Ich weiß nicht, warum das so ist und warum daran nicht gerüttelt werden darf, dass wir hier alles verrammeln und uns abschirmen zu Silvester. Ich weiß nicht, warum ich diese Angst haben soll. Ich weiß nicht, wovor wir diese Angst haben. Ich weiß es nicht und nichts über euch. Ich weiß nur, dass ich das nicht mehr mitmache. 84. Sie blickte sich im Spiegel an, griff nach einem Eyeliner und begann sich zu schminken. Ihr vor Tagen noch stark geschwollenes Auge war kaum mehr vom Unversehrten zu unterscheiden. Sie versuchte, die noch frische Narbe zu überpudern, was ihr nicht recht gelingen wollte. Dann zog sie ihre Lippen nach. Sie hatte die Bartür offen gelassen, sodass ihre Vorbereitungen nicht im Geheimen stattfanden. Nun verließ sie aber das Bad und öffnete in ihrem und Matthäus Zimmer den Kleiderschrank und zog ein kurzes, schwarzes Top und einen nicht weniger knappen roten Rock heraus. Sie brauchte nicht zu ihm zu schauen, um zu wissen, dass Matteo längst von seinen Unterlagen für die Fahrprüfung aufsah. »Das ist nicht dein Ernst, oder?« Sie lächelte, bis sie sich zu ihm umdrehte. »Das ist mein Ernst.« Sie hob die Faust und öffnete schnell alle Finger. Es ist so ein Zeichen, was die Geschwister unter sich vereinbart haben. »Ich werde dieses Zimmer nicht verlassen, du spinnst doch.« »Ich hab mal gedacht, dass dir das was bedeutet.« Er winkte ab und sah wieder auf die Lernblätter. Sie zuckte mit den Schultern und als sie auf dem Weg zurück zum Bad war, bemerkte sie versteckte Blicke von den Frauen. Gerade hatte sie sich umständlich das Top über den Kopf gezogen, damit ihr Make-up nicht verschmieren würde, da spürte sie Matteos Anwesenheit in der Tür. Sie spürte vor allem, dass er versuchte, etwas zu sagen, das aber dann doch in ihm blieb. »Komm mit!« »Wie kannst du das machen?« schien weniger eine an sie gerichtete als eine allgemeine Frage. »Es geht, kleiner Bruder, ich zeig's dir. Ich zeig dir, wie man diese ganze Scheiße, die nicht zu uns gehört, hier drin in dieser Wohnung lassen kann.« »Sie sind dir vollkommen egal.« »Nein, ich mach das nur nicht mehr mit.« Sie fuhr sich in dem Augenblick, in dem sie sich eigentlich die Haare frisiert hätte, mit der Hand über den kahlen Kopf und fand sich schön. »Es ist ihre Geschichte«, dachte sie. »Mir tut ihre Geschichte leid. Ich beweine sie. Ich beweine all das, was ich aus den Büchern und Zeitungen weiß. Aber es ist nicht meine Geschichte, in der sie noch schwimmen.« Sie war fertig und stellte sich vor ihren Bruder. »Weißt du eigentlich, wie sehr er dich mag?« Dann sagte sie etwas leiser, »er ist verrückt nach dir.« Er entließ zwischen seinen Lippen ein »Pff«. »Du wirst ihm sehr fehlen heute Nacht.« Mutter und Tante kamen aus der Küche, als sie sich bereits ihre Winterboots anzog. Sie setzte Kopfhörer auf und zog sich ihre Jacke an. Es gelang ihr, sie nicht noch einmal anzusehen. Als sie die Tür öffnete, wollte sie, dass es sich wie eine Befreiung anfühlt. 85. Sie hatte Finn gerade eben erst Bescheid gesagt, dass sie gekommen war, doch er antwortete nicht. Sie setzte sich auf ein paar Stufen vor dem Hintereingang des Clubs, der in einer dunklen, rauen Umgebung stand, die sie nicht kannte und erst nach langem Suchen gefunden hatte. Dabei war es nicht weit von der Janowitzbrücke. Bis sie den Club gefunden hatte, war sie sich noch nicht sicher gewesen, ob sie auch wirklich hineingehen würde. Nun wusste sie nicht, wie sie ohne Finn hineinkommen sollte. Das Konzert musste bereits angefangen haben. Und sie vermutete, dass es zu spät war. Sie stand gerade wieder auf, durchaus ein wenig erleichtert, dass sie nicht in dieses fremde, überdimensionale Gebäude gehen musste, vor dem und dessen ihr suspekt erscheinenden Besuchern sie sich ein wenig fürchtete. Da öffnete sich doch noch die Tür. »Du bist gekommen!« »Ja.« »Du, es geht gleich los, beeil dich!« Er lächelte und sie fand in diesem Lächeln allen Mut, den es brauchte, um in der Zeit, während der er auf der Bühne sein würde, allein bleiben zu können. Sie betrachtete seinen Arm, als er sich mit der Hand durch die Haare fuhr. Er trug ein weißes Shirt und eine Blue Jeans. Er sah anders aus heute. Sie eilte die Stufen hoch und wollte hinter sich die Türen schließen. Da hörte sie eine Stimme und wusste für einen Augenblick nicht, ob es nur Einbildung können. Sie betrachtete seinen Arm, als er sich mit war. Warte. Matteo sah sie nur kurz an, ging an ihr vorbei, hinein in den Club, als sei es das Normalste der Welt. Hier, nimm die. Matteo drückte ihr Ohrenstöpsel in die Hand, die sie gleich wieder zurückgeben wollte. Sie war nicht hierher gekommen, um auch nur irgendetwas abzudämpfen. Doch Matteo nahm sie nicht zurück, ging voran, schlug eine Schneise. Für sie, schien ihr für einen Moment. So viele ineinander verschwimmene, erwachsene Gesichter, aus denen sie hier und da vergrößerte Pupillen fokussierten, zogen an ihr vorbei. Sie war glücklich, dass sie nicht alleine hier war. Matteo versuchte, die Augen geschlossen zu halten. Sie saß und bedauerte, dass Finn noch nichts von seiner Anwesenheit wusste. Sie betrachtete Matteos zurückhaltende Bewegungen. »Du bist immer so gefangen.« Finn trug Kopfhörer, sah nicht auf, sondern bewegte sich in einem kleinen Radius. All seine Glieder immer schneller und immer gekonnter. Er schlug bald auf die Teller ein, als müsse er eine unmäßige Wut ausagieren. »Ist das deine Wut? Ist das die Wut auf deinen Vater, der einfach gegangen ist, ohne je wiederkommen zu können?«
Sie spürte den Drang, ihm beizuspringen, mit ihm zu schlagen. Sie ließ ihren Blick über seinen auf und ab pulsierenden Körper tanzen. Er schlug bald so heftig, als sei sein Drumset etwas, das er zerstören müsse. Sie neidete ihm dieses Ausdrucksmittel, das seiner Wut standhielt. Wie oft schon hatte sie Zeichenblätter beim Zeichnen durchbohrt, wie still waren selbst ihre zerstörten Zeichnungen immer geblieben, obwohl es so laut in ihr war. Die immer schneller werdenden, immer schwereren Beats schienen sie niederdrücken zu wollen, dabei hatte sie sich doch erheben wollen an diesem Abend. Sie hatte sich lösen wollen von all den Verzerrungen und Verhärtungen in ihren Muskeln. »Sollen wir was nehmen?« rief sie ihrem Bruder ins Ohr. Der sah sie ohne Ausdruck nur an. Nach dem Auftritt kam Finn in den Zuschauerraum, sah zunächst nur sie, wohl weil er mit Matteo gar nicht rechnete, umarmte Martha und vergrub im Rausch und ganz trunken von dem gelungenen Gig und dem Jubel sein Gesicht in die Stelle, wo ihr Schlüsselbein hervorstand. Er atmete tief ein, sie fühlte es auf ihrer Haut. »Ich darf nichts wollen von dir.« Sie hatte Angst davor, dass er sagen würde, ihr riecht sogar ganz ähnlich. Da besann sie sich und rief, »Oh, wow, das war ja Wahnsinn!« Sie wollte ihn noch für einen Moment halten, aber sie spürte, dass er woanders hindrängte, dass er Matteo entdeckt hatte. Sie umarmten und küssten sich, als wären sie nur mit ihr in diesem Raum. Finn lachte immer wieder auf und zog Matteo zu sich heran, der die Liebkosungen sichtlich genoss. »Ich bin so froh, dass ihr hier seid.« Finns Hand auf Matteos Schulter, die sich auf und ab bewegte. Er fuhr ihm über den kurzgeschorenen Kopf. Es würde nichts machen, führe er mit seiner Hand auch über ihren Kopf. Ihre Augen geschlossen, stellte sie sich vor, dass die Hand, die ihre Taille berührte, ihm gehörte. Die Augen öffnen hieße Abbruch. Abbruch. Sie nahm einen Schluck aus dem Becher, den Finn gereicht bekommen hatte und ihr hinhielt. Es war noch voller geworden, schien ihr. Auf einem noch härteren Beat, sich bewegend, sah sie ihre Küsse, von denen sie sich sonst abgewendet hatte, und ihr fiel auf, dass sie dieses Bild nicht korrigieren konnte. Den angewinkelten Arm erhoben, die Hand im Haar, die Münder nah beieinander, Lachen, Lippen aufeinander. Kein Gedanke an all die Menschen herum. Den anderen aufnehmen und zugleich in ihn dringen wollen, ohne Gedanken. Finns Shirt klebte an seiner und an Matteos Haut. Die drei tanzten unter dem dunklen Licht. »Warum hast du das gemacht?« Finn legte seine heiße Hand endlich an ihren Kopf. »Warum fragte er das?« »Ich glaube, ich wollte wissen, was bleibt«, schrie sie und lächelte. »Jetzt weißt du es ja hoffentlich, ein hübscher Kopf«, er grinste. »Und außerdem hab nicht ich es gemacht«, sie deutete auf Matteo. Der lächelte endlich zurück und tanzte inzwischen viel ungezwungener. »Bist du heute Abend glücklich?« fragte sie ihn ohne Stimme. 86. »Wo wollen wir um Mitternacht sein?« fragte der Bandkollege von Finn, der gerade zu ihnen getanzt kam. Mit einem Mal erinnerten sich die Geschwister wieder daran, was für ein Abend das war. Finn sah sie erwartungsvoll an. »Lasst uns hier bleiben«, meinte Matteo. »Wollen wir nicht raus? Das habt ihr«, er zögerte, sagte dann aber doch, »das habt ihr noch nicht gesehen.« »Okay«, sagte Martha und war sich klar darüber, dass sie damit für sie beide entschied. Matteo war still, als er sich im Backstage-Raum seine Jacke anzog. »Das wird cool«, sie lächelte ihn an. Als der Türsteher, der sie vorhin eingelassen hatte, die Tür öffnete, war es kurz, als gingen sie in eine andere Welt. Draußen spielte auch Musik, sie strahlte aber ohne Widerhall in die Umgebung aus. Lichter schwirrten wie im Takt um sie herum. »Das ist wunderschön«, sagte sie angesichts des Spektakels, das also zu Silvester veranstaltet wurde. Immer wieder erschrak sie unter dem unangekündigten Knallen, jauchzte aber fast ebenso oft auf. Matteo hielt sich im Hintergrund, suchte scheinbar den Schutz anderer Körper, den Schutz von Finns Körper. Den Regen kleiner, entflammter Elemente, den Niederfall der vielen Leuchtkaskaden, konnte er wohl kaum genießen. Überall schien ihm Gefahr zu drohen. »Entspann dich«, rief Finn ihm zu, reichte ihm die Flasche, die im Kreis herumging. Martha trank durstig. »Was haben wir bisher nicht gesehen?« Sie sprang lachend zur Seite, als eine Rakete in nicht allzu großer Entfernung in den Nachthimmel hochschnellte. Finn tanzte, seine Freunde tanzten, Martha tanzte, ihre Bewegungen wollten nicht auf Matteo übergehen. Sie versuchte ihn nicht anzusehen, nicht auf ihn zu reagieren. Sie wollte diese Nacht zu ihrer machen. Da war ein Bandkollege von Finn, dessen Berührung sie genoss. »Lasst uns weiterziehen«, rief dieser und fasste nach Marthas Hand. »Zum Alex, los!« Sie sah zu Finn, dem es offenbar endlich gelang, Matteo für die Gruppe und die Entscheidung zu gewinnen. Martha trank immer wieder. Sie nahm die aufsteigende Wärme in sich auf und lächelte, weil sie fand, dass sie sich an die Reizüberflutung gewöhnte. »Lass es uns genießen, Matteo. Kleiner Bruder, wir haben das hier verdient.« Sie hakte sich nun auch bei ihm unter. »Wir haben diese Freiheit verdient. Du bist bei mir. Unser nächstes Jahr, unsere Zukunft, soll ohne diese ganze Scheiße beginnen.« Und er lachte sie an. Matteo lachte sie an. Hinter ihm zerfielen flackernde Blumen am immer heller werdenden Himmel. Am Alexanderplatz war es voll. Die Gruppe ging in eine noch größere ein. Die Stimmung hier war noch ausgelassener und sie ließen sich anstecken. Ihre Köpfe wippten. Flaschen wurden in die Höhe gehalten. Bald wurde gezählt. »Mach die Ohrenstöpsel rein«, riet Finn. Aber Martha winkte ab. Sie wollte die Wucht der noch stärkeren Eindrücke, auf die sie sich freute, nun erst recht nicht abdämpfen. Sie wollte nicht innehalten, sie wollte einmal alles hören und nahm sogar die Mütze vom Kopf, um auch auf ihrer Haut noch unmittelbar alles fühlen zu können, was um sie herum passierte. Sie sah zur Weltzeituhr hinüber und staunte zum ersten Mal darüber. Nun wurde von 10 runtergezählt und sie konnte kaum erwarten, alle um sie herum zu umarmen, alles hinter ihr Liegende wie in einer Box abzuschließen. »Null«, schrie sie und wollte die beiden Jungs herzen, doch jemand stand vor ihr, der sie umarmte, der sie küsste, der nicht Finn war. Über seine Schulter hinweg aber konnte sie sie sehen, wie sie fest umschlungen dastanden, als nehmen sie nichts um sich herum mehr wahr. Sie sah, wie sie sich innig küssten und stieß ihren eigenen Kuss und Finns Bandkollegen von sich. »Was bildest du dir ein?« »Hey, das war der Moment«, bemühte dieser sich, sie zu besänftigen. Dann endlich konnte sie sich in die Arme der beiden fallen lassen, fand aber, dass es nicht mehr dasselbe war. Die bunten Farben am Nachthimmel fielen hinter dem grauen Nebel zurück. Mehr und mehr begann der Krach zu dominieren. Dem Knallen folgten Sprenggeräusche, Flaschen flogen, Augenrissen auf. Rakete um Rakete zischte in das Dunkel, ohne mehr dieses schöne Nachspiel zu entfalten. Keine schützende Hand über ihrem nackten Kopf. Böller explodierten in unmittelbarer Nähe. Nirgendwo war ein Unterstand zu sehen, der ihrer Gruppe noch Platz geboten hätte. Finn bat die Geschwister, endlich die Ohrenstöpsel zu benutzen. Während Martha den Kopf schüttelte, suchten Matteos erschrockene Hände nach den Stöpseln, fanden sie, ließen sie aber vor Aufregung auf den Boden fallen. Finn kniete sich hin, um sie zu suchen, da schoss eine fehlgerichtete Rakete in die Gruppe neben ihnen. Sie standen zunächst wie erstarrt nur da. Finn gab die Suche auf in all dem Müll, der ihnen bereits zu Füßen lag, und stand auf und sagte, »Okay, das wird jetzt hier echt zu krass.« Da wachten die Geschwister scheinbar auf und liefen los. »Hey, wartet«, rief Finn und bewegte seine anderen Freunde, ihm zu folgen. Martha konnte sich nicht orientieren und lief einfach ihrer Intuition nach in irgendeine Richtung. Die Gesichter, an denen sie nun vorbeirannte, schienen kaum mehr menschliche Züge zu tragen. Direkt vor ihr detonierte etwas in einer Unterführung und für einen Moment war ihr, als trüge sie doch Ohrenstöpsel. Dabei war der Knall so groß und dumpf und ging scheinbar ungehemmt in ihre Glieder ein, so tief, dass sie den panischen Schrei, der in ihr saß, nicht aus sich herauslassen konnte. Sie hatte das Gefühl, dass sie diesen Knall nie wieder vergessen könnte, dass sie nie über diese Gewalt, die ein Mensch einem anderen antun konnte, hinwegkommen würde. Jemand griff ihre Hand und zog sie weiter. Matteo. Sie liefen durch die schwarz-blaue, immer wieder grell aufleuchtende Szenerie, sprangen vor den einschlagenden Bomben zurück. Immer wieder wollte ihr etwas aus der Brust schlagen. »Mama, Tante, die Welt wird...« »Es ist Krieg, wenn man alleine ist mit seiner Angst und läuft und man sich doch nicht schützen kann. Was habe ich gesagt zu euch, was habe ich verlangt?« Und ihre Gedanken wurden immer unklarer und bald schon nicht mehr artikulierbar, als die Bilder, die sie sah, sich über die zu legen begannen, die ganz abstrakt und irreparabel in ihr saßen. So liefen und sprangen und flüchteten sie beide in gleichem Tempo. Sie liefen Finn davon und sahen nicht zurück. Genau, das war jetzt der letzte Leseteil und ich glaube, hier zeigt sich ganz besonders gut, was mein Anliegen war, was ich rüberbringen wollte mit dem Roman, dass sich die Traumatisierung nicht nur auf die Leute, die es direkt erlebt haben, auswirken, sondern auch auf die Kinder, je nachdem, wie das be- und verarbeitet wurde. Und ja, die Schwestern, Jasmina und Jasenka, um die ging es heute Abend sehr wenig. Ich musste mich ein bisschen konzentrieren oder so einen roten Faden spinnen. Die kommen, wenn man das Buch liest, ein bisschen öfter zu Wort und werden auch gut, glaube ich, kenntlich und auch der Konflikt und die Liebe von Finn und Matteo wird dann beim Buch, bei der Lektüre deutlicher. Also man erfährt viel mehr, als ich heute Abend gelesen habe. Und das war jetzt jedenfalls zuletzt das 86. Kapitel. Es kommen, glaube ich, noch so 10 und die sind mal kürzer, mal länger. Ihr habt, glaube ich, einen Eindruck davon. Und einen kleinen Spoiler liefere ich vielleicht noch. Martha und Daniel, Tochter und Vater, werden aufeinandertreffen. In welcher Weise, das verrate ich natürlich nicht. Und das Verbrechen, wie gesagt, um das es geht, was der Daniel erlebt hat, das erfährt man auch im Buch. Wir haben ein paar Bücher dabei. Ich signiere auch gerne. Ich danke euch, die jetzt hier sitzen, und ich danke denen, die zugehört haben über 96.2. Und ich danke vor allem Marie Baumann, die das hier heute Abend mit mir so toll, so toll organisiert hat, und auch den anderen lieben Radio-Frei-Leuten, Reinhard und Paul und David natürlich. Vielen Dank. Ich danke auch dem Thüringer Schriftstellerverband und dem Lesezeichen e.V. nochmal, die das hier unterstützen, und der Kulturstiftung Thüringen, die das hier gefördert haben, die Lesung. Ich wünsche Radio Freie alles Gute weiterhin und dass wir vielleicht dann doch wieder aufeinandertreffen. Und dem Kulturquartier wünsche ich, dass das hier weiter gedeiht und dass noch ein paar mehr Anteile gezeichnet werden. Und meine letzten beiden Worte sollen heute Abend sein: Geht wählen.